Ich persönlich finde 13-1, 13-2, 13-3 spielen zusammen. Also nur wenn alle drei zusammen spielen, gibt es ein großes Ganzes.
Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Sendung im Podcast zur Informationssicherheit. Hier beschäftigen sich regelmäßig unterhaltsam und professionell wieder bekannte und unabhängige Experten, Berater und Anwender, Praktiker mit Fragestellungen rund um die sinnvolle Anwendung der Anforderungen des VDR ISA, dem Fragkatalog zur Informationssicherheit in der deutschen Automobilindustrie und der auch in TISAX angewendet wird. Hier erhalten Sie unterhaltsam wertvolle Tipps und Einblicke, wie Sie Ihr IMS sinnvoll gestalten und wie Sie dies auch nirgendwo anders direkt aus der Praxis als Podcast finden. Dieses Mal ist mein wirklich sehr geschätzter Kollege, der Ralf Wohlgemuth, bei mir im Studiotalk und wir reden über nichts Unwichtigeres, als wie die Anforderungen an Netzwerke, sprich VDR ISA Controls 13.1, 13.2, 13.3, was wir so schaffen hier im virtuellen Studio. In Zeiten Corona führen wir das Interview selbstverständlich per Remote. Ralf sitzt mir also daher per Studiolink zu Hause gegenüber und ich bin auch ganz gespannt. Hallo Ralf, erstmal super, dass du da bist und dir die Zeit genommen hast für mich.
Hallo Bernd, gerne. Ich danke dir für die Einladung.
Viele unserer Kollegen ereilt ja auch aktuell das Schicksal, zwangsweise im Homeoffice zu arbeiten. Wie sieht das bei dir aus? Bist du noch unterwegs oder wie sahen die letzten Tage und Wochen aus bei dir?
Ja, unterwegs bin ich nur zum Einkaufen. Ansonsten sitze ich zu Hause im stillen Kämmerlein. Reisen sind natürlich aktuell nicht möglich.
Nee, klar. Ich weiß natürlich, was du beruflich ganz genau machst. Das haben wir jetzt noch gar nicht erörtert. Willst du zwei, drei Sätze kurz über deinen interessanten Beruf uns erzählen? Womit verdienst du dein Geld?
Ich bin Auditor für Informationssicherheit, hier speziell CISAX unterwegs, VDR ISA. Und damit verdiene ich mein Geld.
Also sozusagen sind wir heute hier ganz, ganz dicht dran an der Materie. Dichter geht's eigentlich gar nicht. Du arbeitest ja auch international, du kommst viel rum. Was waren so in den letzten 12 Monaten so die Länder, die du da noch bereist hast, bis Corona?
Lass mich mal überlegen. Also Tschechei, Polen, China, mehrfach Singapur, Malaysia, Indien. Spanien, Portugal fällt mit rein.
Also ich meinte jetzt nur die letzten 12 Monate, nicht die letzten 10 Jahre.
Genau.
Ja. Okay. Wie bist du eigentlich zur Informationssicherheit gekommen?
Gute Frage. Ich hatte und nach einer gewissen Zeit war es für mich einfach mal an der Zeit zu sagen, ich hätte gern ja, neue Horizonte erschlossen. Und das Thema Informationssicherheit hat ja in den letzten Jahren auch an Fahrt aufgenommen. Das Bewusstsein ist dort auch in dieser Sache gestiegen. Und von daher war es für mich dann an der Zeit zu sagen, Informationssicherheit, interessantes Thema, dem würde ich mich gerne widmen wollen.
Bevor wir loslegen, mache ich mit meinen Gästen immer so ein kleines Spiel. So keine Angst, das Spiel heißt entweder oder. Die Geschichte ist easy. Ich nenne zwei Begriffe und du sagst mir einfach, welcher Begriff dir näher steht. Wenn du magst, noch eine kurze Begründung. Muss aber auch nicht. Du hast einen Joker, falls du dich nicht entscheiden kannst. Den kannst du aber auch nur einmal verbraten, dann ist er weg. Genau. Und ich an deiner Stelle würde mir den ein bisschen aufheben. Ralf, wir legen los. Griechisch oder Chinesisch?
Griechisch, weil Chinesisch finde ich schmeckt nur in China.
Rechte oder linke Gehirnhälfte?
Die eine kann ohne die andere nicht, also nehme ich jetzt hier schon mal den Joker.
Okay, bist du ein Tag- oder Nachtmensch?
Nacht.
Nacht, ja. Ja, willkommen im Club. Ralf, Berge oder Meer?
Meer.
Die nächste weiß ich natürlich schon. Anzug oder Jeans?
Jeans. Jeans ist die Freizeit und die genieße ich dann.
Ja, genau. Hund oder Katze, Ralf?
Hund, der hört manchmal.
Hast du einen Hund?
Nein.
Habt ihr einen zu Hause?
Nein.
Nee, okay. Auto oder Zug?
Auto, damit bin ich flexibler.
Ja, die nächste Frage ist auch ganz, ganz witzig. Fitnessstudio oder Sofa?
Aktuell weder noch. Also Sofa in meiner idealen Welt, Fitnessstudio in meiner anderen idealen Welt, in der es einen Schweinehund gibt. Aber aktuell halte ich meine Kids auf Trab, so dass das Sofa auch ja. fast noch wie neu ist.
Ich habe davon gehört, genau. Ralf, TV oder Netflix?
Netflix.
Okay. Online oder Supermarkt?
Online.
Online. Party oder Buch?
Mittlerweile schätzt man doch manchmal ein gutes Buch.
Ja. Und zwei habe ich noch. Apple oder Android?
Apple.
Überzeugter Apple oder?
Es gibt überall Licht und Schatten. Und ich hatte mit Android angefangen. Da kam gerade das Samsung S1 raus damals. Was ja so das erste innovative Smartphone war von Samsung. Und es hat dann aber nach 2 Jahren ziemlich geleckt. Also sprich, ich hatte dort immer Ruckler in der Bedienung. Das hat mich so genervt, dass ich auf Apple umgestiegen bin. Und seitdem bin ich da.
Okay. Letzte Frage, Deutsch oder Englisch?
Deutsch ist meine Muttersprache. Ist einfacher für mich.
Ja, okay. Ja, und das war's auch schon. Vielen Dank. Interessante Einblicke. Und dann können wir eigentlich schon ins Thema gehen. Nämlich das, wo die ganzen Zuhörer schon die ganze Zeit drauf warten und mit den Hufen scharren, dass mal einer erklärt, worum es eigentlich beim Out-of-Band-Management geht, um da mal einen Begriff vorwegzunehmen, wo es aber sehr viele Fragezeichen gibt. Bevor wir loslegen, eine Frage, die ich auch immer noch mal stelle. Die Unternehmen, die du auditierst, die müssen ja dadurch, das heißt, die müssen so ein ISMS einführen, ob sie wollen oder nicht. Also sie müssen ja das Niveau erreichen und müssen auch die Kosten tragen. Wie ist dein Trick? Wie motivierst du eigentlich deine Kunden, aus der Implementierung auch nochmal einen weiteren Nutzen zu erkennen für die Organisation?
Wie du weißt, gibt es da ein weites Feld. Es gibt die Firma, die die Anforderung von einem Kunden bekommen hat, sich entsprechend zertifizieren zu lassen oder auditieren zu lassen. Und dementsprechend kann es durchaus sein, dass stupide Sachen umgesetzt werden. Andererseits gibt es, das ist die Mehrzahl der meisten Firmen, die begriffen haben, dass Informationssicherheit auch in der eigenen Firma ein Mehrwert ist. Dass man im Prinzip auch die eigene Information schützt und auch die eigene Innovation schützt. Und von daher kann man dann, ich sag mal so, bei Firmen, die meinen, es ist eine lästige Aufgabe, um einen Auftrag zu bekommen, einfach nur an die Vernunft appellieren und dort versuchen, im Gespräch Vorteile aufzuzeigen, dass eben dort auch die eigene Organisation dann besser geschützt ist.
Also ich glaube allerdings, das kann man definitiv sagen, wenn die Firmen auch Spaß daran haben, dann macht auch das Audit viel mehr Spaß, gemeinsam miteinander zu arbeiten, als wenn man sozusagen wie so zwei Parteien da sitzt, ne, im Assessment. Also zumindest, wenn ich mir von meiner Seite nochmal die Bemerkung erlauben darf. Richtig. Das ist glaube ich, so, ne? Genau. Okay, Ralf, kriegen wir mal die Kurve zur Technik. Wir reden über den Bereich 13, nicht über den kompletten Bereich, dazu ist die Zeit zu kurz, aber zumindest über die technischen Punkte im Bereich Communication, Security, Punkt 13. Ich lese mal den ersten Punkt vor, weil wir auch so ein paar Fakten benötigen. 13.1. Inwieweit werden Netzwerke verwaltet, gesteuert, um Informationen in IT-Systemen und Anwendungen zu schützen? Dann gibt es auch wieder eine Referenz zu ISO 27001, zu A1311. Und in den letzten Interviews hat sich immer, sage ich mal, als sehr hilfreich herausgestellt, wenn ich das Ziel nochmal nenne, das eigentliche Prozessziel. Und da haben wir ja hier, der Schutz von Informationen in Netzwerken, IT-Systemen und IT-Anwendungen muss sichergestellt werden. Hierzu müssen Maßnahmen umgesetzt werden, die den Schutz vor unbefugten Zugriffen gewährleisten. Darunter zählt der Einsatz geeigneter Steuerungsmaßnahmen, unterstützt durch Hilfsmittel zur Überwachung der Netzwerke. Und um gleich das Zepter wieder an dich abzugeben. Als Muss-Anforderung stehen wir hier mit dem Punkt: Verfahren zur Steuerung und Verwaltung der Netzwerke sind definiert. Ralf, was erwartest du von einem Unternehmen an dieser Stelle, wenn sie hier den entsprechenden Nachweis bringen müssen in diesem Control?
Ja, erstmal prinzipiell Netzwerk ist immer oder ist oft undankbarer Part für die, die es betreiben. Auf der einen Seite, wenn es da ist, bemerkt es keiner. Ja, es ist immer eine Selbstverständlichkeit, aber wenn irgendwo eine Störung ist, ist dann als erstes erstmal das Netzwerk im Verdacht. Und das Netzwerk verbindet ja alle Systeme miteinander und damit verknüpft es auch Informationen. Verfahren zur Verwaltung und Steuerung der Netzwerke sind definiert. Bedeutet aus meiner Sicht, dass man sich mal Gedanken gemacht hat, was will ich mit dem Netzwerk erreichen? Was für Funktion soll es haben und wie schütze ich das entsprechend?
Klingt erstmal nach einem Dokument, oder? Wo ich sowas aufschreibe.
Ja, wer schreibt, der bleibt. Vieles sollte dokumentiert sein, weil ich damit auch eine Vorgehensweise habe, an die ich mich halten kann. Ja? Wenn sich der Admin irgendwo im stillen Kämmerlein den Kopf macht, ist das zwar schön, aber was ist, wenn der Admin das Unternehmen verlässt, kommt der Nächste und der geht dann auch wieder nach seiner Idee vor. Außerdem wird damit auch sichergestellt, dass man sich umfassend Gedanken gemacht hat und dementsprechend dort Punkte drin hat, wie Fehlermanagement, auch Konfiguration der Komponenten, auch Leistungsmanagement und eben auch der Punkt, der für uns wichtig ist, das Sicherheitsmanagement.
Ja, reicht das? Reicht das aus, wenn ich die Konfiguration im System dokumentiere, in Form der Parameter, die ich da einstelle? Wie ist da so deine Erfahrung? Also viele Firmen sagen, ich muss es ja nicht dokumentieren, weil ich stelle es ja ein.
Ja. Das mag für einige Komponente gelangen. Das Netzwerk an sich ist ja recht komplex. Wir gehen jetzt mal von einem größeren Netzwerk aus. In dem Netzwerk habe ich verschiedene Geräte, die verschiedene Funktionen erfüllen. Ich kann dort vom normalen Layer-2-Switch über Router, über Firewalls, über Intrusion Detection Systeme, WLAN-Controller, ich kann dort einen Radioserver haben, etc. Und aus meiner Sicht, klar, eine Systemkonfiguration an sich ist im System drin. Die Konfiguration habe ich in der Regel abgespeichert, nochmal gesichert an einer anderen Stelle, falls mit der Komponente was passiert. Aber das grundlegende Ganze sollte schon irgendwo dokumentiert sein.
Ja. Ja, ich glaube, Netzwerkplan ist an der Stelle auch so die entscheidende Vokabel. Ne?
Netzwerkplan visualisiert das Netzwerk, so dass man als Außenstehender schon mal eine Idee hat, zumindest für mich als Auditor, wie denn das Netzwerk in einem Unternehmen aufgebaut ist. Und für das Unternehmen selbst hilft es natürlich auch zu verstehen, wie man das Netzwerk aufgebaut hat. Und für die Administratoren hilft es natürlich auch bei der Fehlersuche.
Ja, gibt es ein paar so Best Practices, die man auf jeden Fall mal an der Stelle überprüfen kann, ob man die installiert hat?
Prinzipiell gehe ich bei einem Audit immer so vor, dass ich mir als erstes den Netzwerkplan erstmal vorlegen lasse, zeigen lasse und dann schaue, wie ist denn das Netzwerk aufgebaut. Also wie sind die Einspeisungen von außen aus, sprich aus dem Internet. Wo geht es dann als erstes hin? Erwarte ich erstmal eine Firewall zum Beispiel? dann gegebenenfalls noch ein Application Layer Gateway, also eine Art Proxy, gegebenenfalls dann auch nochmal ein DMZ und dann die verschiedenen Lokationen, in denen dann Netzwerktechnik steht, im Unternehmen selbst. Und die Komplexität des Netzwerks wächst natürlich mit der Größe eines Unternehmens beziehungsweise mit der Größe eines Standorts.
Das heißt, die Komplexität des Netzes und die Firmengröße sind vor allem auch entscheidend, richtig?
Ja.
Ja, okay. Wenn man in die Sollte-Punkte reinschaut, die kann sich jetzt auch hier jeder im VDA-Fragebogen einfach nachlesen, dann stehen da so Punkte drin wie Beschränkungen bei der Anbindung von IT-Systemen an das Netzwerk. Was kann da so ein Unternehmen machen? Also wie kann man die Anbindung an IT-Systeme, welche Art von Beschränkungen könnte man da einsetzen?
Ja, organisatorisch. Ich stelle erstmal Regeln auf, welche Geräte überhaupt an das Netzwerk dürfen. Das sind dann in der Regel die eigenen Geräte. Und, Fremdgeräte, sei es von Fremdfirmen oder private Geräte, sollen schon erstmal grundlegend ausgeschlossen sein. So, dann könnte man weiter vorgehen, dass man die Verfügbarkeit des Netzwerks auf die Ports beschränkt, an denen Geräte hängen. Das heißt also, Dosen, die unbeschaltet sind, beispielsweise in Büros, in Besprechungsräumen etc., sollten auch nicht mit Netzwerk beschaltet sein, zum Beispiel.
Okay.
So, es ist ja in der Regel immer eine Kombination aus vielen. Ne? Wenn wir jetzt weiterlesen, besondere Schutzmaßnahmen bei Netzwerkverbindungen über potenziell unsichere Netze, da habe ich wieder den Angriffsvektor von außen, den potenziell unsicheren Netzen. Das heißt, dort schaffe ich eine Verschlüsselung, sodass man von außen den Netzwerkverkehr zwar paketweise mitlesen kann, aber man versteht den Inhalt nicht.
Ja.
Und auch der Einsatz von Hilfsmitteln, Firewall-Systeme, Intrusion Detection, Prevention-Systeme, Netzwerkverwaltungswerkzeuge, schreiben Sie hier, und Sicherheitssoftware für Netzwerke, sind ja auch Sachen, die im Endeffekt das Netzwerk dann beschränken.
Also ich denke, mir ist auch nicht bekannt, dass ich jemals ein Unternehmen hatte, die keine Firewall hatten. Ich muss allerdings zugeben, dass ich einige Unternehmen hatten, die mit dem Instrument nichts anzufangen wussten, um es mal so vorsichtig auszudrücken. Oder die eben einfach nicht sachgerecht installiert war, ja, um auch wirklich das Netz abzuschotten. Wir gucken nochmal in den zusätzlichen hohen Schutzbedarf, weil da steht ein sehr interessante Vokabel, wo auch viele immer dran rumknapsen. Vielleicht können wir über die nochmal so ein bisschen sprechen. Authentifizierung von IT-Systemen im Netzwerk. Wie kann man das denn schaffen? Also Authentifizierung heißt ja, nur die Geräte dürfen im Netzwerk Informationen austauschen, die da auch hingehören.
Ja? Genau, richtig.
Letztendlich.
Genau.
Letztendlich. Was kann ich denn machen, wenn ich das nicht habe?
Es einrichten.
Ja, das war die richtige Frage. Ja. Also ich komme nicht umher, ja. Also ich komme nicht umher.
Ja, hier zählt natürlich auch wieder die Angemessenheit, aber stellen wir uns jetzt mal ein größeres Werk vor mit 1.000, 2.000 Mitarbeitern. Dort habe ich schlicht und einfach nicht die Möglichkeit, persönlich zu kontrollieren, welche Systeme an das Netzwerk angeschlossen werden. Also muss ich dafür Sorge tragen, dass ich nur die Geräte zulasse, die von mir erlaubt sind. Und das muss ich halt technisch sicherstellen. Ja. Dort gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten, das zu tun. Es geht am simpelsten mit einem MAC-adressenbasierten Filter. Das heißt also, ich schaue mir die MAC-Adresse des Netzwerkadapters eines Gerätes an und sage dann anhand dieser Adresse darfst du in mein Netzwerk rein. Ist schon mal ein Anfang, ist aber nicht wirklich sicher, weil ich kann mir natürlich eine Adresse besorgen, die ins Netzwerk darf und kann dann mich mit dieser Adresse ebenfalls im Netzwerk bewegen. Weiter geht es dann mit einer zertifikatsbasierten Authentifizierung. Das heißt also über 802.1x. Dass ich eben schaue, jedes Gerät, zum Beispiel eine Windows-Domäne, hat automatisch ein Gerätezertifikat und gehört das zu meiner Domain, kann ich das entsprechend über den Radioserver abgleichen und kann dann die Geräte mit so einem Zertifikat in meinem Netzwerk zulassen. Das ist schon mal dann nicht so einfach zu fälschen. Und die hohe Schule, dann wäre nochmal darauf aufbauend, dass ich einen NAC, also Network Access Control, installiert habe, wo ich weiterführend dann auch kontrolliere, hat denn der Rechner ein aktuelles, aktuelle Virensignaturen zum Beispiel, hat denn der Rechner alle aktuellen Updates, die ich eigentlich in meinem Unternehmen eingespielt habe, auch wirklich installiert oder hat er das nicht? Wenn nicht, kommt er in ein separates WLAN zum Beispiel, bekommt man erstmal die Virensignaturen aufgespielt, die aktuellen, sowie die aktuellen Updates und dann wird er in meinem Netz zugelassen.
Ja, Netzwerkgeräte müssen natürlich auch gepatcht sein, ne? genau wie PCs oder Endgeräte letztendlich. Das war ein gutes Stichwort. Ralf, ich gehe mal zu 13.2. Inwieweit werden Anforderungen an Sicherheitsmechanismen, Service Level Agreements, Mindestanforderungen und Netzwerkdienste identifiziert? Du hast eben schon das richtige Stichwort gesagt zu 13.1, um das nochmal nachzutragen. Hier geht es um das Thema Verfügbarkeit. Wie grenzen sich jetzt 13.1 und 13.2 eigentlich ab im Wesentlichen?
Ich persönlich finde 13.1, 13.2, 13.3 spielen zusammen. Also nur wenn alle drei zusammenspielen, gibt es ein großes Ganzes. Und 13.1 ist aus meiner Sicht zielt mehr auf die Physik auch ab. Das heißt also, welche Schutzmechanismen habe ich installiert? Und bei 13.2 schaue ich mir dann an, welche Sicherheitsmechanismen insgesamt in meinem Netzwerk funktionieren. Also auch Richtung Netzwerkdienste. Da schaue ich mir also an, welche Dienste habe ich im Netzwerk und wie sind die auch abgesichert. Ja, so klassische Netzwerkdienste sind zum Beispiel DHCP-Radios, FTP, TFTP, HTTP, DNS, also die Namensauflösung beispielsweise, oder auch Zeitprotokoll, NTP. Und allgemein schauen wir dort, oder schaue ich dort auch, wenn es hinsichtlich Verfügbarkeit geht, zum Beispiel die Zusammenarbeit mit Service-Providern. Also wenn zum Beispiel das Unternehmen Anschluss an das Internet hat oder Anschluss an den Unternehmensbackbone. Wenn wir jetzt ein Unternehmen mit mehreren Standorten haben, was zum Beispiel dann ein internes Netzwerk über Service Provider hat, um quasi seine verschiedenen Standorte zusammenzuschalten, sogenannte MPLS beispielsweise. Und dort kommen wir auch zum Thema Verfügbarkeiten beispielsweise. Das sind so typische SLAs, die dann vereinbart werden und die natürlich dann auch gemessen werden.
Ja, und dazu auch definiert sein müssen, ne?
Genau. Richtig.
Noch zwei abschließende Punkte. Zusätzlich bei hohem Schutzbedarf. Verfahren zur Überwachung des Netzwerkes sind definiert. Das schreit ja hier an der Stelle auf jeden Fall nach einem Monitoring, richtig?
Richtig. Sind nicht nur definiert, sondern werden auch durchgeführt. Das heißt also, ich habe mir Gedanken gemacht, was will ich denn überwachen, was muss ich überwachen und wie mache ich das und wie habe ich es dann umgesetzt. Hier steht das Beispiel Verkehrsflussanalysen, Verfügbarkeitsmessungen. Also Verfügbarkeitsmessungen ist der Host, beispielsweise DHCP, NTP, DNS etc. Sind die verfügbar, die Services? Sind sie online? Antworten sie? Und Verkehrsflussanalysen ist zum Beispiel so ein klassisches Traffic Monitoring. Welche Auslastung habe ich auf den Leitungen? Komme ich damit hin? Muss ich gegebenenfalls, habe ich gegebenenfalls Engpässe, wo ich mir wieder Gedanken machen muss, das Netz entsprechend auszubauen, zu erweitern, etc.
Wenn ich so einen Microsoft 2016 Server habe, reichen da eigentlich die Bordmittel oder muss ich dann mir noch irgendwie ein Inchinga installieren, zwangsläufig, um diesen Punkt zu erfüllen. Wie siehst du das?
Ja, kommt auf die Situation an, kommt auf das Unternehmen an. Wie viele Netzwerkgeräte hat es, wie viele Services hat, was macht sie mit den Services, wie viele Hosts sind in den Netzen etc. Also das ist also dieses klassische, kommt drauf an. Ja. Habe ich einen größeren Standort mit etwas, also eventuell einer dreistelligen Anzahl an Netzwerkkomponenten, dann sollte man schon noch ein Hilfsmittel installieren. Also beispielsweise ein Nagios oder ein Cactay für Verkehrsflussanalysen etc.
Ja.
Um überhaupt zu sehen, was ist denn in meinem Netzwerk los. Na, klassisch ist dann der Anruf von dem Nutzer, das Netzwerk geht nicht. Hier hilft dann immer ein Blick erstmal aufs Monitoring, ist dem denn so oder ist es doch eventuell irgendwo anders ein Problem? Und so kann ich eben schnell aufdecken, wenn ich irgendwo ein Problem habe.
Heißt aber auch im Umkehrschluss, dass wenn ich, sage ich mal, so banale Netze habe oder ganz simple Netze, dass ich dann durchaus auch mit den Bordmitteln arbeiten kann und nicht extra noch was zusätzlich installieren muss. Also Stichwort Unternehmen mit 15 oder mit 20 Mitarbeitern, die in so einer kleinen homogenen Microsoft-Umgebung arbeiten beispielsweise, ja.
Ja, okay. Gehen wir mal davon aus, okay. Mit 15 Mitarbeitern sitze ich in vier verschiedenen Büros, das ist wahrscheinlich ein Switch. Das Ganze dann verteilt, dann habe ich noch eine Firewall nach außen hin, gegebenenfalls ein Proxy. Dort kann ich mir gegebenenfalls auch vom Provider Verfügbarkeiten geben lassen, wenn ich dort SLAs habe, etc. Ja, klar.
Ja. Stichwort, böses Wort, Out-of-Band-Management. Ich erinnere mich, dass ich auch sehr lange nicht wusste, was das war. Sehr technischer Begriff, der hier sozusagen aber im VDA-ISA-Vokabular verwendet wird. Kannst du da nochmal zwei Sätze zu sagen? Werde ich auch sehr oft gefragt.
Ja.
Was versteht, also genau, was verbirgt sich eigentlich hinter Out-of-Band-Management?
Genau, also jede Netzwerkkomponente oder jede managbare Netzwerkkomponente hat natürlich einen Zugang zu Konfiguration. Ja, ich muss ja irgendwo in einem Switch verschiedene WLANs konfigurieren. Ich muss eine Firewall entsprechend konfigurieren, dass ich dort Regeln einstellen kann, dass ich verschiedene Netze, beziehungsweise verschiedene WLANs konfigurieren kann, etc. Und für sowas haben die Geräte einen sogenannten Management-Port, den ich ansprechen kann, entweder über HTTP bzw. HTTPS oder ebenfalls auch noch einen Port, den ich über ein mitgeliefertes Tool ansprechen kann. Und es sollte nicht so sein, dass dieser Management-Port über das normale Netzwerk, in dem auch die Rechner sind, angesprochen werden kann. Denn dann kann ich einfach im Browser die IP-Adresse des Gerätes eintippern und ich komme zumindest erstmal schon auf die Eingabemaske, wo ich idealerweise nach Nutzernamen und Passwort gefragt werde. So, wenn das jetzt natürlich der Admin etwas mal faul gewesen ist und sich nicht die Mühe gemacht hat, die Standortpasswörter zu ändern, dann komme ich dann eventuell mit Admin auf so ein Gerät drauf. Und das sollte so nicht sein. Das heißt also, ich gehe mit meinem Management raus aus dem eigentlichen Produktivnetz und habe dafür nochmal ein separates Netz, worüber ich die Geräte ansprechen kann, sodass im Prinzip auch ein Angreifer, ein mutwilliger Angreifer, schon gar nicht erst dahin kommt.
Ja, verstanden. Dem schließt sich jetzt nochmal der Punkt 13.3 an. Inwieweit werden Gruppen von Informationsdiensten, Benutzern und Informationssysteme innerhalb der Netzwerke segmentiert? Also hier geht es irgendwie um das Thema sinnvolle Segmentierung. Hier gibt es auch den Punkt, bei Muss Anforderungen an eine Segmentierung des Netzwerkes sind ermittelt. Beim Reifegrad 3 müsste ich doch hier eigentlich auch ein Dokument haben, wo Anforderungen an Segmentierung tatsächlich drin beschrieben sind. Wie ist da deine Erfahrung an der Stelle? Ist, Ist das immer aufgeschrieben oder dokumentiert?
Teils, teils. Also prinzipiell sollte man sich schon Gedanken machen, wie ich mein Netzwerk, warum segmentiere. Das kann ganz banale Gründe haben, dem ist ja okay, in einem Netzwerksegment habe ich alle Büro-PCs, in einem anderen Netzwerksegment habe ich meine Produktionsmaschinen und im dritten Netzwerksegment meine VoIP-Telefone und im vierten vielleicht das WLAN. Dem stehen in der Regel aber auch noch verschiedene Schutzbedarfe gegenüber. Wenn ich zum Beispiel ein Servernetz habe, möchte ich das Servernetz natürlich abgeschottet haben, weil dort ja meine Informationen drin sind. Also sprich meine Kronjuwelen sozusagen. Und dementsprechend sollte man sich auch Gedanken machen, dass man verschiedene Netzbereiche entsprechende Kritikalität dann auch schützt. Und dafür ist dann eben die Netzwerksegmentierung geeignet.
Gerade wenn viele vielleicht für unterschiedliche OEMs arbeiten, macht es ja vielleicht auch Sinn, dann die OEMs zu trennen oder auch gemäß der Datenklassifikation, ne, die Netze aufzusetzen, dass man dann wirklich die ganz geheimen Sachen vom Rest abtrennt.
Ja, ne, Stichwort DMZ zum Beispiel, dass man dort auch, dann gehen wir wieder zu 13.1, eben auch ein mehrstufiges Firewall-Konzept fährt, indem man das klassische dreistufige Modell nimmt, indem man ein Paketfilter macht, also eine Firewall, Application Level Gateway, beispielsweise Proxy und dann wieder nochmal ein Paketfilter, also noch eine Firewall. Und innerhalb dieser kann man verschiedene DMZs mit verschiedenen Kritikalitäten platzieren.
Mhm. Okay. Eine Frage, die mir noch so ein bisschen auf der Lauer drückt. Wir hatten vorhin schon kurz drüber gesprochen, außerhalb dieses Calls. Wie ist deine persönliche Einschätzung? Der VDA ISA 5.0 steht ja vor der Tür. Denkst du, das Thema Netzwerke wird den gleichen Stellenwert behalten im gesamten Schutzniveau? Oder meinst du, das wird sich verlagern? Gibt es irgendwelche Trends?
Schwer zu sagen, welche Trends es geben wird. Ich bin mir aber sicher, dass das Netzwerk mindestens wieder den gleichen Stellenwert hat wie im aktuellen VDISA-Katalog, weil das Netzwerk ist auch erstmal prinzipiell von außen betrachtet der Einfallspunkt, wo man wenn man Anführungsstrichen am leichtesten Informationen eines Unternehmens abziehen kann. Ja, ich muss dafür beispielsweise nicht in China sitzen, um dort von einem Server Informationen holen zu können.
Hm. Verstanden. Eine abschließende Frage habe ich noch und dann werde ich dir nochmal danken für diese schöne technische Runde. Die letzte Frage, was machst du jetzt eigentlich nach dem Interview, wenn wir jetzt durch sind? Gibt es ein Bierchen? Oder?
ja, wahrscheinlich. Also wenn die Kids schlafen, dann ein Bier und Whisky dazu in aller Ruhe und die Füße mal aufs Sofa.
Ja, das Thema Whisky haben wir schon in einer anderen Folge vertieft. Sehr, sehr interessant. Ich habe da, glaube ich, echt Versäumnisse. Ich komme da auch wieder hin, dann werde ich auch nochmal gucken. Ja, dann, Ralf, dir vielen Dank für deine Unterstützung und die hilfreichen Tipps und Erläuterungen auch hinter den Prüfpunkten. Man versteht einfach vieles besser, wenn man die Hintergründe kennt und genau dazu soll dieser Talk beitragen. Aber damit war es das dann auch schon wieder für heute. Ich würde mich auch unheimlich freuen, mir zu schreiben, wie euch die Folge gefallen hat. Der Podcast ist ja noch ganz neu und längst noch nicht fertig. Und ich will auch noch viele Dinge ausprobieren und natürlich auch besser werden. Deswegen hilft mir euer Feedback sehr. Schreibt mir doch, welche Stelle ist euch besonders gut im Kopf geblieben? Was soll ich anders machen und wann und wo hört ihr Easy Talk überhaupt? Vielleicht habt ihr auch Lust, mal selber hier bei mir zu einem interessanten Thema zu talken. Hinterlasst mir gerne einen Kommentar. Freue mich auch, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid und verbleibe bis zum nächsten spannenden Gast, euer Bernd hier auf diesem Kanal.